Wie sah es aus, das Verhältnis zwischen Geist und Macht, also zwischen Intellektuellen und Politikern und Politikerinnen in Deutschland von 1949 bis heute? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Literaturwissenschaftler Peter André Alt in seinem neuen Buch Die Kanzler und die Intellektuellen, ein 800-Seiten-Werk, in dem er von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz alle Regierungschefs und ihren Umgang mit den geistigen Größen der Republik beleuchtet. Gibt es Kontinuitäten in dieser Geschichte einer unbequemen Beziehung, wie es im Untertitel des Buches heißt, oder hat sich das Verhältnis zwischen Geist und Macht über die Jahrzehnte komplett gewandelt? Darüber spreche ich jetzt live mit Peter André Alt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Maul.
Herr Alt, erste Frage. Hatten die Intellektuellen generell früher, also in den Anfangsjahren der Bundesrepublik, mehr Einfluss auf die Politik als heute? Was würden Sie sagen?
Nein, die Formen waren andere, die medialen Formen waren andere. Es gab wenig Zeitungen, Zeitschriften, in denen Debatten geführt wurden. Dazu gehörte die Zeit, dazu gehörte der Spiegel, gelegentlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es war also stärker konzentriert auf eine kleinere Öffentlichkeit das Ganze, aber sie hatten nicht mehr Einfluss, das kann man nicht behaupten. Es gab große Debatten, die dann auch länger andauerten, das war vielleicht ein wesentlicher Unterschied, dieses enorme Tempo, in dem bei uns heute Diskurse wechseln, auch Dinge wieder vergessen werden, das gab es damals noch nicht, also die großen Fragen, die wurden dann auch oft über viele Jahre hinweg diskutiert.
Und wenn wir mal einzelne Beispiele von Personen herausgreifen, also Günter Grass hat sich zu seiner Zeit zum Beispiel für die SPD engagiert, Heinrich Böll für die Grünen, Augstein saß für die FDP sogar im Bundestag. Was haben diese Denker damals bewirken können?
Ja, wir haben ja zu unterscheiden zwischen Macht und Einfluss. Jürgen Habermas hat das mal 2006 sehr, sehr genau in seiner Dankesrede zum Kreisky-Preis differenziert. Man kann von einer Einflussmacht sprechen. Die haben schon einiges bewirkt. Die haben ein Meinungsklima erzeugt. Sie haben ganz bestimmte moralische Vorstellungen in den Raum der Politik hineingetragen. Und das hat damals die Mächtigen vielleicht stärker als heute auch beeindruckt. Obwohl damals wie heute die Welt der Macht natürlich nicht nach intellektuellen Gesichtspunkten funktioniert. Aber diese Fragen, etwa zu Debattenfeldern wie der Wiedervereinigung oder zur Atomrüstung oder zu ökologischen Grundsatzthemen, die sind viel, viel stärker auch im Diskurs der Politik präsent gewesen, als das vielleicht heute der Fall ist.
Und wenn wir dann mal auf die Mächtigen gucken sozusagen, also Sie porträtieren in Ihrem Buch ja sehr unterschiedliche Kanzler, vom eher nüchternen Konrad Adenauer über den belesenen Willy Brandt bis eben zu Angela Merkel oder Olaf Scholz. Wann hatten Intellektuelle auf diese Kanzler und Kanzlerinnen in der Bundesrepublik denn am meisten politischen Einfluss? Kann man das sagen?
Das war definitiv in den Jahren 69 bis 72, in der ersten Amtszeit von Willy Brandt der Fall, in der ein ganzer Hof von Intellektuellen als Berater sich um diesen Kanzler versammelte. Günter Grass war einer von denen, die an der Regierungserklärung mitschrieb, die berühmte Formel Demokratie wagen, die ja dann in vielen anderen Regierungserklärungen bis zu Olaf Scholz variiert worden ist, die stammt von Günter Grass. Und dann nach der Wiederwahl von Brandt im Jahre 1972 war es sogar ein Kabinett der ehemaligen Journalisten, das Küchenkabinett, wie man sagte, bildete. Das waren Männer wie Egon Bahr, Günter Gauss, Klaus Habrecht, die alle als Journalisten, als Publizisten tätig waren und die nun in das Innere der Macht rückten als Ratgeber. Das machte die Politik aber nicht besser, sondern die Macht häufig geschwätziger. Der Spiegel wusste sehr viel genauer als je vor und nachher, was es da in Bonn an Entscheidungen gab. Die waren also auch häufig die Kontaktstellen nach außen. Die Politik wurde intellektuell ambitionierter, sie wurde skeptischer in ihrem Selbstverständnis, aber für viele, die pragmatische Interessen hatten in der Politik, war das gerade gefährlich. Und Brandts Rücktritt 74 dann war vielleicht auch ein Ausdruck dieses gewachsenen Selbstzweifels. Also die Intellektuellen, die steigern nicht die Machtstabilität, sondern sie lassen sie eher erodieren, kann man sagen. Aber das war eine Ausnahmephase in der Bundesrepublik.
Ich habe es ja eingangs gesagt, Ihr Buch hat 800 Seiten. Das heißt, wir müssen jetzt hier in diesem Format mal einen großen Sprung machen ins Hier und Jetzt. Da interessiert mich, wie es eben heute ist, Ihrer Einschätzung nach. Also Gibt es sie heute noch, die Intellektuellen, die mit ihren Gedanken und Impulsen maßgeblich zu Regierungsentscheidungen beitragen? Und wenn ja, welche Beispiele fallen Ihnen ein?
Also die öffentlichen Intellektuellen gibt es weiter, aber die großen, meistens männlichen Intellektuellen, das war ja auch eine sehr, sehr einseitige Geschichte, Frauen spielten da kaum eine Rolle, die gibt es nicht mehr. Die Generation, die über viele Jahrzehnte Politik immer wieder durch ihre Intervention beeinflusst hat, die ist abgetreten. Die letzten waren sicherlich Jürgen Habermas oder auch Alexander Kluge, die sind im Frühjahr gestorben. Heute haben wir andere Formen der medialen Organisation. Wir haben soziale Medien, wir haben eine Schwarmintelligenz, wir haben ein großes Tempo, in dem Meinungswandel sich vollziehen. Da gibt es nicht mehr die, wie Michel Foucault gesagt hat, universellen Intellektuellen, die den Anspruch haben, bei allen Themen mitzureden, auch wenn sie dazu gar nicht kompetent sind. Natürlich haben wir noch herausragende Köpfe in diesem Land, die an der öffentlichen Diskussion beteiligt sind. Wir haben Rahl Jegi, wir haben Juli C., wir haben Herfried Münkler, Armin Nasee, den Soziologen, oder auch Steffen Mau, der den Bundeskanzler Olaf Scholz beraten hat. Wir haben Andreas Reckwitz, also gerade die deutschen Soziologen werden in der Politik wahrgenommen. Aber wir haben nicht mehr diese großen Debattenführungen durch eine einzige oder eine kleinere Gruppe von einzelnen Personen. Das ist vorbei. Und das liegt gar nicht an den Personen, sondern es liegt an der medialen Form, in der wir heute kommunizieren, über und mit Politik.
Und gleichzeitig haben wir ja auch sowas wie einen gefühlten Anti-Intellektualismus. Inwiefern beunruhigt Sie das?
Ja, den gab es eigentlich schon immer, auch in den 50er Jahren. Da gab es dann die Beschimpfung, geht auch in den Osten, wenn man zu kritisch und zu linksliberal war. Wir haben einen Anti-Intellektualismus, der vielleicht eher durch Ungeduld geprägt ist heute. Und wir haben, das dürfen wir nicht vergessen, eine massive Rechte, die zwar behauptet von sich, sie hätten auch intellektuelle Exponenten, die aber Diskurse ja auch zerstört, die sie ganz bewusst pulverisiert, die Diskursregeln außer Kraft setzen will. Und wir haben eine Neigung zum Fundamentalismus. Die macht mir Sorgen. Diese Neigung geht davon aus, dass es absolut unteilbare Wahrheiten gibt. Wir haben eine Reideologisierung von rechts, aber auch von links, Stichwort Palästina-Debatte. Aber wir haben weniger Bereitschaft, in Diskursen auch die andere Meinung zu hören, das andere, das nicht mit dem eigenen übereinstimmt, auszuhalten, was gerade wesentlich ist für demokratische Kultur. Insofern ist dieser Fundamentalismus als eine Spielart von Anti-Intellektualismus, der sehr wohl auch in intellektuellen Formen, etwa an Universitäten erscheinen kann, eine große Gefahr aus meiner Sicht für unsere demokratische Kultur. Und in diese Geschichte hineinzuschauen, hat für mich auch bedeutet, die Vorteile dieser demokratischen Kultur sich noch einmal wieder zu vergegenwärtigen.
Über das Verhältnis zwischen Intellektuellen und Politik über die Jahrzehnte bis heute habe ich mit dem Literaturwissenschaftler Peter André Alt gesprochen. Sein Buch Die Kanzler und die Intellektuellen, Geschichte einer unbequemen Beziehung, hat mehr als 800 Seiten und erscheint heute im CH Beck Verlag. Herr Alt, ich danke Ihnen sehr für dieses informative Gespräch.
Vielen Dank, Frau Maul.